Markus begrüßt heute Daniel Wenzel. Daniel ist seit 2011 Professor für Marketing sowie Associate Dean for Research and Innovation an der RWTH Aachen. In seiner Forschung beschäftigt er sich generell mit Fragen zum Konsumentenverhalten und spezifisch mit Fragen zur Akzeptanz und Adoption von Innovationen sowie zum Produktdesign. Er schloss sein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität zu Köln ab. Zudem absolvierte er ein Masterstudium an der University of Auckland in Neuseeland. Er wurde 2008 an der Universität St. Gallen promoviert, wo er sich 2010 auch habilitierte. In St. Gallen genoss Daniel zudem eine ausgezeichnete Ausbildung in Sachen Rockmusik, die insbesondere auf die Disziplin Live-Konzerte fokussierte und Themen wie Oasis, Franz Ferdinand, White Stripes und Red Hot Chili Peppers umfasste. Daniel lebt mit seiner Frau und seinen zwei Töchtern in Köln.
Daniel, ich freue mich sehr, dass wir uns hier heute treffen und dass wir gemeinsam ein One-on-One haben bei unserem Podcast Dirty Deeds Done Well. Ich steige wie üblich mit unseren Einstiegsfragen ein und der Klassiker ist bei uns, hast du eine Lieblingsmarke?
Ja, die habe ich natürlich, Markus. Das ist aus meiner Zeit in der Schweiz Mammut. Also ich brauche die Sachen nicht, ich kann sie nie richtig verwenden, aber ich will sie unbedingt haben. Das ist meine persönliche Love-Brand.
Okay, und wann trägst du dann Mammut, wenn du auf...
Mehr oder weniger, wenn ich mit dem Fahrrad zur Uni fahre, da kommen die meistens zum Einsatz. Noch einmal im Jahr zum Skifahren.
Hast du sowas wie ein Motto, was dein Leben begleitet, wo du sagst, das treibt dich so voran?
Ja gut, Motto, das mich vorantreibt, natürlich jetzt eine sehr große Frage. Aber ich habe mir überlegt, was ist denn so ein Motto, das ich gut finde? Und du bist ja noch aus der Generation, die Douglas Adams kennt, oder? Per Anhalter durch die Galaxie.
Natürlich.
Der hatte einen coolen Spruch, der geht so, also in order to fly, all you need to do is miss the ground. Das fand ich immer sehr, sehr ermutigend.
Wenn du so dich beschäftigst mit den typischen Innovationen, die uns begleiten, was ist das, was dein Leben an Innovationen das Größte verändert hat, wo du sagst, das war wirklich das, was mein Leben wirklich nach vorne gebracht hat?
Gut, da gibt es jetzt so eine sehr langweilige Antwort auf die Frage und das wäre jetzt ohne, also wenn ich ehrlich bin, was mein Leben verändert hat, also ohne jeden Zweifel natürlich Zoom, oder? Also nicht nur die Technologie, sondern auch die soziale Akzeptanz von Calls statt physischen Meetings, das hat nicht nur mein Leben revolutioniert, sondern das auch von ja, wahrscheinlich Milliarden anderen Menschen auf dieser Welt. Das denkt man gar nicht mehr so sehr daran, aber das war natürlich ein riesiger Shift.
Hast du jemanden, den du, wenn du so in deine Forschung reinguckst, in das, was dich interessiert, hast du jemanden, mit dem du mal gerne ein Bier trinken würdest? Der kann leben, der kann gestorben sein. Also geht einfach nur darum, mit wem würdest du gerne mal ein Bierchen trinken gehen und dich austauschen?
Der hat nichts mit meiner Forschung zu tun, aber definitiv John Oliver von Last Week Tonight. Also da bin ich ein großer Fanboy. Also die Mischung aus so sehr, sehr scharfen und präzisen Analysen, sehr gut recherchiert, aber gepaart mit diesem Humor. Also er sagt ja immer, eigentlich wäre es eine Comedy-Show, aber ist es ja gar nicht. Also das würde ich mal sehr gerne machen. Aber hier, Fun Fact, mein zweites Idol ist Stephen Colbert. Und der tatsächlich vor ein paar Monaten hat er mal unsere Forschung live in seiner Sendung aufgegriffen. Also für 10 Sekunden waren wir eine Stephen Colbert-Show. Das war natürlich, ne? Also mehr kann nicht mehr passieren im Leben.
Das war die Geschichte mit den Bananen, ne?
Das war die Geschichte mit den Bananen, genau. Die kam da auch einmal drin vor.
Jetzt habe ich dich nach der größten Innovation vorhin schon gefragt. Was ist denn für dich so in der letzten Zeit der Mega-Flop oder die Mega-Service-Recovery oder der Flop für dich schlechthin gewesen, den du selbst erleben konntest?
Ich komme jetzt gerade aus der Vorlesung und ich bin ja an der Technischen Uni, da geht es ja viel, viel um Ingenieure. Ja, da sind ja viele Ingenieure dabei, da kannst du diese Fragen kannst du gut mit denen diskutieren. Und größter Flop, also ohne, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, aber ohne jeden Zweifel, alles, was mit AR, VR, Mixed Reality zusammenhängt, Wahnsinn. Also wie viele Milliarden da schon versenkt worden sind für nichts und wieder nichts. Genau, also das ist wirklich absolutely underwhelming, was da passiert ist.
Hast du ein konkretes Beispiel?
Ich habe mehrere Beispiele. Es gibt jetzt so drei Player im Markt. Also das ist Sony, das ist Meta und das sind Apple. Und das Spannende ist ja, dass die ja alle so eine verschiedene Hypothese dazu haben. Also Sony ist mehr Gaming. Apple ist irgendwie mehr Produktivität oder Effizienz und dann Meta ist ja mehr soziale Interaktion, also andere Art und Weisen, diese Technologien zu benutzen, aber keine von denen scheint ja irgendwie attraktiv zu sein, weil, also ich habe die nicht und ich kenne aber auch niemanden, der die hat. Und das denke ich immer, das ist ein schlechtes Zeichen, weil ich bin ja an der technischen Uni, ich interessiere mich für Gadgets, da müsste ich doch eigentlich jemanden kennen und wenn ich das nicht tue, schlecht.
Ja, das ist noch vor dem Netzeffekt. Bevor überhaupt einer merkt, dass man es gemeinsam nutzen könnte, hat es noch keiner genutzt. Und da bin ich total bei dir. Ich würde so zu ein paar Entweder-Oder-Fragen gerne kommen. Und ich hoffe, ich treffe da bei dir so ein bisschen den Nerv. Die erste Frage, die ich halt stellen muss, vor dem Hintergrund deiner Heritage, wo du herkommst, Kölsch oder Alt?
Ja, Kölsch natürlich. Also die Frage selbst ist ja schon blöd.
Naja, nur, Herrgott, man darf ja mal nachfragen. Gut, wunderbar. Kohle oder Gasgrill?
Ich bin kein großer Griller, deswegen definitiv Gasgrill.
Research oder Teaching?
Schon immer anstrengend mit der Forschung, ne? Also wahrscheinlich eher Teaching.
Ja, findest du es spannender, weil es einfacher ist oder weil es more giving ist oder was ist das?
Ja, du kriegst halt mehr Feedback oder mehr Impact, ne? Dadurch, genau. Also jeder freut sich ja über Feedback ab und zu mal, ne?
Genau, richtig. Genau, vor allen Dingen nicht das Feedback, was man auf irgendeine Second Revision for the Second Desk Rejection oder sonst was
hat. Genau. Ja, genau, und positives Feedback ist immer besser als Feedback, dass du blöd bist. Ne? Das auch, ja. Genau.
Okay, Instagram oder LinkedIn?
StudiVZ natürlich. Also Instagram mache ich ja gar nicht mehr, aber ansonsten LinkedIn natürlich.
Homeoffice oder Büro?
Ich gehe gerne ins Büro. Also ich treffe ja gerne Leute und ich bin gerne auch woanders als zu Hause. Also ja. Genau, ich bin auch oft im Büro.
Gehst du noch ins Kino oder streamst du nur?
Ich sage, dass ich jetzt ins Kino gehe und würde auch gerne, aber ich mache es nicht. Also mea culpa.
Warum?
Ach, zu faul. Wenn ich rausgehe, dann muss es mehr sein als nur gucken.
Okay, das heißt, was wäre dann etwas, was dich aus dem Haus treibt?
Kultur, Essen, Kneipe, Freunde, aber jetzt gucken alleine sehr, sehr selten.
Daniel, ich kenne deine Forschung seit Jahren und bin immer begeistert, welche Felder du da abdeckst, aber du hast in den letzten Jahren gerade auch vor dem Hintergrund deines Schwerpunkts an der RWTH Aachen dich relativ stark mit dem Thema auseinandergesetzt, was uns natürlich alle bewegt und uns alle irgendwie stresst. Das ist das Thema Innovation. Und ich sehe bei vielen Diskussionen immer wieder so eine Debatte, die nicht geführt wird. Und da finde ich, da schlägst du eine Bresche mit dem, was du auch untersuchst, wenn du dich mit Innovationsprozessen und dergleichen beschäftigst, die sehr stark eben vom Kunden getrieben ist. Viele auch der Innovationsforscher haben immer noch so einen Glauben, dass das Innovative an sich eigentlich schon etwas ist, was das Innovative dann auch wichtig macht. Und du grätschst da schön mit deiner Forschung häufig rein, beziehungsweise kannst du auch in einer gewissen Weise aufzeigen, was so innovative Prozesse wirklich leisten können. Und ich würde das gerne mal so ein bisschen mit dir durchdiskutieren, wo du eigentlich die Challenges aus so einer wirklichen Marketing-Kundensicht siehst in der Innovation. Weil das Technische, du sagst es selber, du unterrichtest viele Ingenieure und dergleichen, da ist ja Innovationsgläubigkeit das Erste, was man irgendwie nur feststellen kann. Wenn wir uns das angucken, dann haben wir ja, für mich immer so ein großes Thema ist, gibt es wirklich diese Erfolgsformel, warum man sagen kann, Innovationen laufen gut oder scheitern im Markt? Was ist für dich der entscheidende Faktor, wenn wir mal nicht hingucken und sagen, es ist eine geile Technologie, sondern woran hat es wirklich ein Problem auf der Kundenseite, auf der Marktseite?
Genau, es ist natürlich schwierig, jetzt da so eine allgemeingültige Antwort drauf zu finden, aber aus meiner Erfahrung ist das Wichtigste natürlich immer das Problem oder ist es überhaupt ein Problem, wird ein relevantes Problem identifiziert oder wird eins gesehen, wo es gar nicht der Fall ist. Und das hört sich jetzt natürlich banal an, aber ich bin ja jetzt schon seit 14 Jahren an einer technischen Uni und es scheint gar nicht so banal zu sein. Also die relevanten Probleme zu erkennen, nicht nur das Problem zu erkennen, sondern sich dann auch zu überlegen, naja, was wäre denn die Lösung für dieses Problem, ungeachtet dessen, was ich mir vorstelle oder was ich vielleicht im Kopf habe. Das erfordert ja auch Disziplin. Das siehst du ja auch sehr gut an der deutschen Automobilindustrie, ist natürlich schwer, sich vom Verbrenner zu verabschieden. Und warum sollte ich etwas aus der Hand geben, was ich gut kann, aber dann gleichzeitig nicht gemerkt, dass sich was ganz, ganz Großes ändert, also nicht nur in Europa, sondern auch vor allem in Asien, die eine andere Lösung für dieses Problem der Mobilität haben.
Building is something nobody wants ist immer noch ein Glauben, den viele haben, weil sie glauben, dass sie einfach überlegen sind, weil sie eine tolle Idee haben, ohne wirklich zu zeigen, dass es wirklich jemand braucht.
Beispiel von AR, VR hatten wir ja auch schon vorher. Aber es finde ich auch ein super spannendes Beispiel, weil ich mich selber sehr für Technologie interessiere, aber auch selber ein halber Gamer bin. Also ich zocke sehr gerne. Und es wird ja immer sehr oft gesagt, dass diese Produkte vor allem im Gaming-Kontext eine Anwendung finden, aber tun sie nicht. Ja, weil ich glaube auch ganz ehrlich, die meisten Gamer wollen das nicht so wirklich und sie wollen es nicht so. Und was das Spannende ist ja an VR, AR ist, das ist ja ein vollkommen alter Hut. Also die Technologien, die gibt es ja schon seit AR, glaube ich, schon seit den 60er Jahren, also in ihrer prototypischen Form. Auch VR, diese Idee ist ein alter Hut und es gab ja schon viele Versuche und da wurde immer wieder gesagt, naja, es scheitert an der Technologie. Wenn wir nur eine Technologie-Iteration weiter sind, dann werden es die Menschen da draußen endlich verstehen und sie werden es uns aus der Hand reißen. Und hey, ich bin mir nicht so sicher, ob es wirklich eine technologische Frage ist, sondern eher eine Frage des Bedürfnisses, des Problems, dass das gar nicht so sehr gewollt wird oder dass wir zumindest noch nicht das Problem erkannt haben, was es wirklich attraktiv macht für eine breite Masse.
Ich kann das nur unterstützen. Ich habe vor Jahren mal die Chance gehabt, eine Google Glass auf den Augen zu haben, als das Ding gerade irgendwie das erste Mal eingeführt wurde von Google und durfte mit dem auf dem Google-Gelände rumlaufen und hatte also andauernd irgendwelche Hinweise, wo ich nicht hinlaufen darf. Komischerweise konnte es mir auch nicht die Toilette zeigen, aber nur, wo es einen Milkshake gab. Und ich stand wirklich da und habe gedacht, warum soll ich das Ding aufsetzen, wenn es mir überhaupt nichts A sagen kann? Und ganz ehrlich, gut, damit sieht man noch bekloppter aus als normal. Und das darf man alles nicht vergessen. Ich glaube, diese Anwendungsszenarien gehen immer davon aus, dass man so eine Technologie einfach haben muss und damit auch umgehen muss. Obwohl, vorhin hast du gesagt, größte Innovation ist Zoom gewesen. Und Zoom ist eben auch was gewesen, was so einen Sprung dargestellt hat. Ja, also bin mir da nicht so sicher, ob nicht irgendwie irgendwann so eine Pandemie oder irgendeine Krise kommt, wo wir auf einmal die Brillen tragen, ja.
Klar, aber ich glaube, das ist doch ein anderer Punkt. Also wenn ich immer mit Unternehmen oder Ingenieuren und Entwicklern spreche, die haben ja meistens einen Bias. Und der ist, dass sie auf die Vorteile ihrer Innovation blicken. Also wenn ich das in den Markt bringe, was können Kunden damit machen, was besser anders ist als das, was sie vorher gemacht haben. Das ist also wichtig. Ja, und ich verstehe das auch. Wenn du im Unternehmen arbeitest und ein Produkt entwickelst, dann glaubst du ja mit Haut und Haaren dran, sonst würdest du es ja nicht machen. Das Ding ist aber, dass die allermeisten Innovationen, also gerade wenn sie radikal sind, ja auch sehr, sehr vielen Nachteilen verbunden sind. Also, dass ich Dinge aufgebe, verliere, nicht mehr machen kann, wie ich sie vorher machte. Und dass die oft in der Betrachtung, wie Unternehmen Innovationen in den Markt bringen, die gar nicht so sehr in den Fokus rücken, wie sie es sollten. Wenn ich jetzt wieder beim Thema AR bin, ist das etwas, was attraktiv ist in der Arbeitswelt? Ist ja schon so ein bisschen weird, wenn du der Einzige bist, der dieses Ding aufhat und nicht nur eine halbe Stunde, sondern 5, 6, 7, 8 Stunden. Wie soll das denn eigentlich gehen?
Aber wie würdest du sowas umgehen? Wie kann man denn wirklich rausfinden, was man wirklich in der Zukunft dem Kunden auch antun kann und wo der wirklich einen relevanten Nutzen sieht? Wenn wir jetzt hingehen und uns fragen, welche Technologien müssen wir testen, wie gehen wir mit denen um? Was sind die Szenarien, um rauszukriegen, dass die Kunden wirklich sowas adaptieren würden oder auch annehmen würden? Ja, ist ja immer diese alte Frage des guten Henry Ford. Wenn ich sie gefragt hätte, dann hätten sie die Pferde genommen.
Ja, also dieses ganze Thema um den Job to be done, das ist ja eine sehr mächtige Metapher. Die meisten Menschen, wenn sie an Innovationen denken, dann denken sie ja an radikal neue Dinge. Also Dinge, die es vorher halt nie gab. Und die gibt es manchmal alle 10 Jahre. Aber in den allermeisten Fällen sind ja Innovationen, sind ja Lösungen, Mittel, Produkte, um bestehende Probleme besser zu lösen. Das heißt, das, was ich mache oder was ich versuche besser zu machen, habe ich schon vorher gemacht. Die Innovation besteht immer darin, eine bessere Lösung für diesen Job und dieses Problem zu finden. Und aus meiner Sicht macht es das immer sehr viel einfacher, auf diese Art und Weise über Innovation nachzudenken. Das heißt, ich muss nicht das Rad neu erfinden, sondern ich muss das Problem verstehen. Und wenn ich das Problem verstanden habe, kann ich darüber eine gute Lösung bauen. Und das ist wieder die Frage, die wir vorher schon hatten. Also ich muss halt mit dem Problem anfangen. Erst wenn ich das verstanden habe, kann ich mir überlegen, wie ich die beste Lösung drum bauen könnte.
Was ich ganz spannend finde, wir beide reden über dieses Thema und benutzen genau eine Wortkombination, nicht die normalerweise in dem Feld immer aufkommt. Wir wecken ein neues Bedürfnis. Ist uns beiden jetzt nicht über die Lippen gekommen, komischerweise, weil ich eben auch glaube, dass es gar nicht neue Bedürfnisse sind, sondern du schilderst das als Problem und Lösung. Es sind neue Bedingungen, unter denen du eine Lösung anbieten kannst. Die Bedürfnisse, sich auszutauschen mit einer Brille oder irgendwie, die Brille ist ein Mittel zum Zweck, Zoom ist ein Mittel zum Zweck, aber das Bedürfnis des Austauschs ist eigentlich etwas, das haben wir seit 30.000 Jahren. Ja, aber diese Idee, deswegen finde ich Job to be Done auch so genial, ist die Frage, wie löst du einen Job, den es vielleicht schon länger gibt, heute neu?
Ganz genau. Und das kann ja auch sehr wichtig, profitabel, effektiv sein. Du kannst ja mal die großen Innovationen durchgehen. Also sowas wie Spotify. Eine tolle App. Was ist der Job to be Done? Musik hören. Also irgendwie aufgenommene Musik hören. Gab es davor Lösungen? Ja, klar. Also CDs, Kassetten, Platten. Da gab es andere Lösungen für, nur Spotify ist halt die bessere Lösung dafür. Ja. Werden unsere Kinder in 30, 40 oder Enkel 30, 40 Jahren noch Spotify benutzen? Wahrscheinlich nein, weil es irgendjemanden gibt, der sich eine bessere Lösung für diesen Job ausgesucht hat. Oder das ganze Thema NFTs zum Beispiel. Also sprechen wir ja auch schon jetzt nicht mehr so, wie wir vor ein paar Jahren drüber gesprochen haben. Hm. Aber eigentlich ist das ja nichts anderes als in Teilen eine digitale Briefmarke. Also dieses Bedürfnis des Menschen zu sammeln. Das kenne ich von Briefmarken früher, die habe ich auch mal gesammelt, ja. Aber jetzt mache ich es halt digital. Also im Grunde genommen, der Raum der Möglichkeiten ist begrenzt, ja. Und wie ich innoviere, ist es, indem ich das Problem neue Bedingungen für das Problem schaffe. Ich finde, das hast du jetzt sehr schön ausgedrückt, ja.
Ich hätte gerade so im Hinblick auf die, was du mit den Brillen beschrieben hast und dergleichen, würde ich gerne noch einen Aspekt rausgreifen, und das ist: Müssen wir in nächster Zeit verantwortungsvoller versuchen, Dinge zu machen in der Innovation? Also gerade vor dem Hintergrund der Digitalisierung, Privacy, AI, ist es notwendig, anders mit den Themen umzugehen der Innovation als früher? Oder glaubst du, dass sich das eigentlich, dass das mit der Post kommt? Wenn du eine gute Innovation hast, dann ist die auch nachhaltig, dann ist die verantwortungsvoll etc. Was glaubst du, wie wir damit umgehen können?
Die Tatsache, dass Unternehmen Verantwortung für ihre Innovation tragen, natürlich ist das so. Das wusste ja schon Dürrenmatt in die Physiker so. Das kennen wir in allen anderen Produktbereichen, sei es Pharma, sei es Automobil. Natürlich tragen Unternehmen ihre Verantwortung dafür. Jetzt scheint es, das kann man auch historisch natürlich begründen und eruieren, im digitalen Kontext irgendwie dieses Prinzip außer Kraft gesetzt worden zu sein. Komischerweise. Das hat den Grund, der auf die Gesetzgebung und Deregulierung in den 90er Jahren zurückging. Aber das ist ja eigentlich der Ausnahmefall in der Geschichte, dass Unternehmen sagen, nee, ich entziehe mich dieser Verantwortung, ich bringe die Innovation in den Markt. Was damit aber passiert, ist nicht mehr mein Problem. Also ich glaube, es ist eher, genau, andersrum wird ein Schuh draus. Ich glaube, im digitalen Kontext haben wir eine historische Anomalie. Ansonsten gibt es diese Verantwortung, die wurde auch sonst nie in Frage gestellt. Markus, ich würde mich auch ein anderes Thema gerne mit dir diskutieren, auch im Bereich Innovationen und auch ein Thema, das mir persönlich am Herzen liegt, nämlich das Thema, ganze Thema Gaming. Ich habe ja auch eine PlayStation, ich zocke sehr gerne zur Freude meiner Töchter und zum Ärger meiner Frau. Aber abgesehen davon verfolge ich auch sehr interessiert die Branche als Ganzes, also weil die ja auch mehr Umsatz machen als Film und Musik kombiniert. Die tauchen aber gar nicht in der Forschung oder auch, sagen wir mal, in der populären Debatte gar nicht so sehr auf. Und ich komme jetzt darauf, das Thema, weil vor einigen Wochen ein sogenanntes AAA-Spiel, das sind die ganz großen Blockbuster-Produktionen, lanciert wurde. Und das ist der neueste Ableger von Assassin's Creed Shadows. Und für diejenigen, die es nicht wissen von den Zuhörern, von euren Zuhörern, Assassin's Creed ist so eine der bekanntesten Spielereihen, die wir kennen. Da kam der erste Ableger 2007 auf den Markt. Und alle 2 bis 3 Jahre gibt's einen neuen Ableger davon, vom französischen Studio Ubisoft. Also wahnsinnig erfolgreich in den letzten, was ist es jetzt, 17 Jahren. Ich habe mal versucht, mal ein paar Zahlen zu kriegen. Es gibt über 200 Millionen Spieler. Allein in den letzten 10 Jahren haben die 4 Milliarden Euro Umsatz mit Assassin's Creed verdient. Das als kleines Intro. Nichtsdestotrotz ist nicht alles gut im Assassin's Creed-Land, sondern ganz im Gegenteil. Da lauern und schlummern und kochen viele Probleme. Um das zu verstehen, muss man auch so ein bisschen mal einen Schritt zurückgehen. Du hast ja natürlich im Gaming 2 Arten von Entwicklerstudios. Du hast die kleinen, die sogenannten Indies, die machen kleine Spiele mit kleinem Budget und geringem Risiko. Und dann hast du die ganz großen Studios wie Rockstar Games, Naughty Dogs oder auch Ubisoft, die sogenannten AAA-Spiele machen. Und das sind Spiele, die teilweise über 5, 6, 7 Jahre entwickelt werden und die aber auch Produktionsbudgets von mehreren 100 Millionen Euro haben. Also riesige Tanker, die dann nach irre langen Entwicklungszyklen, also ähnlich wie so ein Auto, an den Markt gebracht werden. Und dann entscheidet sich Wohl und Wehe dieser Studios auch daran, ob ein bestimmtes Spiel erfolgreich wird oder den Bach runtergeht. So, und jetzt komme ich zum Thema Assassin's Creed. Also, weil es diese Reihe so lange schon gibt und so viele passionierte Spieler diese Spiele spielen, gibt es natürlich auch eine sehr passionierte Community um diese Spiele. Was spannend ist zu sehen, ist, wie sehr die Community der Spieler, der Fans von Assassin's Creed dieses Studio Ubisoft schon seit Jahren vor sich hertreibt. Und alles, was dieses Studio macht, Ubisoft, ist eigentlich falsch und furchtbar. Sie verstehen das Erbe, den Charakter, den Gedankengang dieser Reihe anscheinend nicht. Und sie werden, also kurz nachdem das Spiel rauskommt, werden die so niedergemäht. Obwohl eigentlich von der Kritik werden die Spiele oftmals auch positiv angenommen. Also die Hardcore-Gamer, die Spieler, das wird jedes einzelne Spiel wird niedergemäht. Und das Lustige daran ist aber, dass Ubisoft eigentlich immer sagt, naja, wir wollen ja mit der Community in Kontakt treten, wir wollen euer Feedback, wir wollen verstehen, was ihr wollt. Aber egal, was sie machen, ist es immer falsch. Und das erinnert mich ein bisschen an meine Kinder früher, Markus, kennst du wahrscheinlich auch. Wenn du denen sagst am Wochenende, was wollt ihr denn eigentlich machen? Da kommt immer, weiß nicht, keine Lust. Und dann machst du Vorschläge, sollen wir essen gehen? Sollen wir einen Ausflug machen? Nee, keine Lust. Also die können dir immer sagen, worauf sie keine Lust haben, aber sie können dir kein Positiv-Feedback geben, sie können dir immer nur sagen, das, was du machst, ist eigentlich falsch. Du hättest was anderes machen sollen. Und genau so ist es meiner Meinung nach hier bei Ubisoft, Assassin's Creed und ihren Gamern. Die haben sich so eine Lage rein manövriert, wo sie aus diesen sehr, sehr harten Diskussionen mit ihren angeblichen Fans nicht mehr rauskommen, weil die alles abschießen, was dieses Studio macht. Und es geht natürlich um sehr, sehr große Beträge. Also Entwicklungsbudgets, wo du dir eigentlich keine Fehler erlauben darfst.
Es ist ja immer die Frage, wie du es mit deinen Kindern geschildert hast, können die dir überhaupt das Bedürfnis schildern? Können sie dir überhaupt sagen, worum es geht? Oder muss man die erstmal auf eine Reise mitnehmen? Ich glaube, so ein erster Punkt ist, das war genau das, was passiert ist, als die guten Apple-Leute dann den iPod rausgebracht haben und gesagt haben, du kannst jetzt Musik hören von der Festplatte runter, wo die Hardcore-Apple-Fans gesagt haben, was soll ich denn damit? Ich will einen Rechner haben, auf dem ich schöne Bilder machen kann, und sich an eine ganz andere Kundengruppe gewendet haben, was die Kunden gar nicht richtig abgeholt hat. Das ist so ein Aspekt, ja. Also, dass du wahrscheinlich andere Kunden auch ansprechen könntest. Und der zweite Aspekt, den halte ich fast für noch wichtiger, das ist die ganze Geschichte, dass du, bevor du überhaupt hingehen kannst und wirklich verstehen kannst, was dir da geliefert wird, musst du halt mal richtig tief einsteigen und musst mal verstehen, was da eigentlich an Leistung gebracht wird. Und das heißt, dass du dich mit dem Spiel auch intensiv auseinandersetzen musst. Ich habe mir das bei Reddit mal angeguckt, und wenn du da die ersten Kommentare seit der Veröffentlichung gesehen hast, dann siehst du schon, die ersten 2 Wochen waren sie alle richtig stinkig, und dann fangen sie an, ein bisschen zu spielen und sagen, ist ja gar nicht so schlecht, ist ja gar nicht so schlimm. Ja, also das hat was mit der Anwendung zu tun. Und das Dritte ist halt, und das ist jetzt die Unternehmenssicht, da ist ja auch ein verdammtes Risiko hinter. Wenn du immer dahin gehst, wo deine Fans dich haben wollen, musst du dich ja fragen, ist das der sichere Weg oder wollen die von dir Dinge, die nur sie selbst interessieren? Oder ist es etwas, wo du sagen kannst, das hilft dir auch zu wachsen, beziehungsweise so ein Spiel auch groß zu machen?
Genau, und ich kann das auch verstehen. Natürlich, also wenn ich jetzt der Chefentwickler wäre, verantwortlich für dieses Budget, dann würde ich mich schon sagen, na, ich sichere mich mal ab, indem ich in Kontakt zur Community suche. Eine Sache ist ja, ich verstehe das Bedürfnis, ich meine zu verstehen, bleiben wir mal dem Beispiel Assassin's Creed, welches Spieleerlebnis meine Kunden generell haben wollen. Wie ich das aber konkret umsetze, das ist ja meine Aufgabe als Unternehmen und nicht die der Kunden. Also die Kunden sollen mir sagen, was ihre Erlebniswelt sind, vielleicht was ihre latenten oder expliziten Bedürfnisse sind. Was daraus machen, muss ich als Unternehmen schon selbst. Das können die Kunden ja nicht für mich leben. Und es gibt ja dieses schöne Bonmot von Steve Jobs. Also wenn ich Leute frage, wissen sie eh nicht, was sie wollen. Das wird ja immer so hin interpretiert, dass Steve Jobs gegen Marktforschung generell war, was natürlich Quatsch ist. Ist ja ganz anders, dass er sagt, ich kann ja nicht erwarten, dass Kunden, die nicht das gleiche Wissen haben wie ich, die nicht meine Expertise haben, Dinge sehen oder kennen können, die ich erkennen kann. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Also klar, also Customer Listening, ja, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite die richtigen Schlüsse draus ziehen, zu entscheiden, wo die Reise hingeht und die Kunden auch mitnehmen. Das ist natürlich Kernkompetenz des Unternehmens, des Innovationsmanagers, des Marketingmanagers, wie immer du es auch nennen willst.
Da kommt ja jetzt das moderne Wort der Co-Creation ins Spiel, ne? Dass du ja sagen könntest, lass uns doch mit der Community zusammen entwickeln.
Genau, und das ist natürlich auch ein tolles Betrieb, weil es natürlich dann auch Bindung an das Unternehmen schafft. Ist aber natürlich immer wieder die Frage, wie weit kann ich die Leute denn eigentlich einbringen und einbinden? Und wenn du jetzt mal ganz ehrlich bist, wo funktionieren diese Co-Creation-Modelle sehr, sehr gut? Die funktionieren da gut auf der B2C-Seite, wo es um Content-Produktion geht, also wo ich sozusagen als Kunde, User auch wirklich in der Lage bin, einen Mehrwert zu schaffen. Und sie funktionieren vor allem dann gut in den ganzen absoluten Hightech-Bereichen, Hightech-B2B-Kontexten, wo Unternehmen, Experten mit anderen Experten interagieren und co-kreieren, da klappt es gut. Aber so in der ganzen Mitte, ja, was sagen wir mal das Durchschnittsprodukt und die Durchschnittsinnovation ist, haben wir es nicht so viel, vielleicht weil wir es auch gar nicht so sehr brauchen. Also ich brauche den Kunden, um das Problem zu verstehen, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, weiß ich besser als Unternehmen, gerade weil ich ja diese Expertise habe. Also ich will jetzt nicht Co-Creation schlecht reden, ja, ich will nur ein Bewusstsein dafür schaffen, was es leisten kann und vor allem, wo es gute Ergebnisse erzielen kann.
Jetzt gibt es ja in der Gaming-Industrie dann den nächsten Schritt, der dann heißt, ich wandle dann noch meine ganzen guten Ideen um in einen Film und dergleichen, wo man also versucht, jetzt nochmal weiter zu monetarisieren, was man eigentlich schon vorher gemacht hat. Und da sehe ich dieselbe Challenge, dass man einfach sagt, du komm, das war ein geiles Spiel, jetzt lass uns einen Film machen. Assassin's Creed, der Film, kam ja auch nicht gerade groß an.
Genau, du hast ja eine lange Tradition von Filmen aus Spielen, die zum Glück irgendwo im Müllhaufen der kreativen Geschichte verschwunden sind. Aber sie das gleiche denken, ich versuche etwas zu monetarisieren, was ich schon habe. Und Markus, kein Witz, ich habe es extra mal nachgeschaut. Mattel hatte wohl Überlegungen, das UNO-Kartenspiel, das wir ja alle kennen, daraus dann einen Film zu machen. Keine Ahnung, ne? Aber die Idee ist wahrscheinlich auch da wieder, bevor ich ins Risiko gehe, was vollkommen Neues auf die Beine stelle, dann klammere ich mich an etwas fest, was ich vielleicht schon habe, um das Risiko halt zu minimieren. Aber da kommen halt keine großen Ideen her.
Mattel nennt das selber exploit any kind of intellectual property that we have. Ja, also das heißt, was die mit Barbie gemacht haben und kennen. Wenn ich jetzt noch einen weiteren Schritt mache und mal auf Marvel gucke, weil das ist ja nur der nächste Schritt, dass man mal sich fragt, wie gehst du mit diesen Franchises um, dann siehst du da eigentlich genau dasselbe. Du siehst auch nur die Wiederholung dessen, was du früher gemacht hast. Und die Risikoaversion besteht darin, dass du ein Marvel Universe schaffst, wo du jeden Charakter einmal vertikal durchspielen kannst und die sich hinterher wieder treffen, um die Welt zu retten. Ja, und du siehst ja genau, dass dort genau dasselbe Problem entsteht, dass eigentlich nichts weiter übrig bleibt, als dass irgendwann alle sterben und du musst von vorne anfangen oder eine neue Vertikale ziehen etc. Aber die Innovation liegt nicht in der Story oder irgendwo, sondern nur drin, dass du einfach versuchst, einen neuen Film zu machen.
Genau, du kommst ja da auch in eine kreative Sackgasse rein. Du kannst ja auch anders sehen, diese Marvel-Formel hat ja unfassbar lange funktioniert. Also der erste Iron Man kam, glaube ich, 2008 in die Kinos. Und jetzt, keine Ahnung, seit 2-3 Jahren funktioniert die Marvel-Maschinerie ja nicht mehr so gut, aber hat ja lange genug funktioniert. Aber klar, also alles, was wir sehen, ist ja dann eine Variation dessen, was es schon gab, ne? Und es gibt es natürlich als Kunstgriff diese Multiverses, also wenn sie in einem sterben, ist egal, ja, weil da können sie ja wieder zurückkommen. Und das ist also eine Logik, die du aus diesen Comicheften übertragen hast, die aber jetzt in so einem Massenmarkt wie Kino Entertainment natürlich nicht mehr so gut funktioniert. Also du musst dich ja schon irgendwie neu erfinden oder neue Inhalte, neue Franchises reinbringen. Aber da tun sich jetzt viele Unternehmen sehr schwer, also auch im Gaming-Bereich. Also nicht nur bei den Filmen, sondern auch im Gaming. Die meisten großen Spiele sind halt Relaunches, Rehashes von bestehenden Inhalten, weil die Budgets so groß sind und so risikobehaftet.
Ja, aber ich meine, es gibt auch diese schöne Diskussion, was ist dein Key KPI oder was ist dein Key Performance Indicator, wenn du hingehst und sagst, was ist erfolgreich zum Beispiel im Kinomarkt? Ich glaube, bei den Games ist es ähnlich, aber es gibt für den großen Kinomarkt in den USA ist es First Weekend at the Box Office, how much money did you earn? Und daran wird alles gemessen. Und damit gibst du dich einem Kriterium hin, wo du sagst, bloß nichts anders machen, Hauptsache die Leute gehen ins Kino.
Bei Innovationen, das im Nachhinein ist ja alles immer so ein klar. Ja, wenn wir jetzt mal 5 Jahre vorspulen würden und dann gucken wir, wo das ganze Thema AR, VR ist, dann wird klar sein, es konnte nur so kommen. Jetzt ist es halt nicht klar Und das bedeutet aber auch, das finde ich auch Apple wiederum ein schönes Beispiel mit der Apple Watch. Als sie auf den Markt kam, war die Grundidee ja eine ganz andere und die war ja eigentlich, dass es eine Verlängerung deines Smartphones ist. Also du musst dein Smartphone dann immer bei dir tragen, aber eigentlich, wenn du zu faul bist, das rauszuholen, dann kannst du halt alles auf der Apple Watch noch nebenbei machen. Das war jetzt ein bisschen lame anscheinend, um sich nochmal ein zweites teures Gerät anzuschaffen. Da war so dieser Nutzen, dieser Job to be done einfach nicht gut genug. Was die aber dann bei Apple gemerkt haben, ist, dass die Leute, die es haben und die begeistert sind, sie aus einem ganz anderen Grund nutzen, nämlich dieses ganze Thema Self-Tracking. Also meine ganzen Körperwerte messen. Das ist das, wofür die Leute die Uhr genutzt haben. Und dann muss man das Apple dann zugute halten. Da gab es einen sehr schnellen Pivot. Das haben sie gemerkt. Unsere erste Hypothese war falsch. Die andere Hypothese, die ich aus der Nutzersicht erfahre, die ich beobachte, das ist die richtige und jetzt muss ich schnell genug sein, um umzuspringen. Das heißt, ich glaube, in vielen Fällen Dinge, die so, sagen wir mal, einfach logisch erschienen aus der Vergangenheit, sind es oft nicht, sondern sind oftmals auch nur Ausdruck von Unternehmen, die sehr nimble sind, also sehr schnell reagieren können.
Jetzt würde mich interessieren, wie deine Einschätzung ist, ob die Entertainment-Industrie so flexibel ist, sich so aufzustellen, um auf sowas so schnell zu reagieren. Ich glaube nämlich nicht.
Nee, ich glaube auch nicht, weil die sehr, sehr risikoavers sind. Und das Witzige ist, du hast ja ab und zu doch nochmal so ein paar Filme oder Produkte, die trotz allem durchbrechen. Und jetzt kann man zu dem Barbie-Film stehen, wie man will. Aber was man jetzt dem nicht abhalten kann, ist ja, dass es originell war. Dass es wirklich mal was anderes war, mit diesem Franchise umzugehen, eine andere Art von Produkt rauszumachen. Und was er gezeigt hat, naja, auch das hat Resonanz. Die Leute wollen mal was anderes sehen. Aber ich glaube, wenn ich dann lese im Nachgang, jetzt soll aus Uno ein Film gemacht werden, ich weiß nicht. Also da bin ich ein bisschen raus, glaube ich.
Daniel, ich habe da noch eine andere Befürchtung, weil, das hast du ja vielleicht mitgekriegt, der Franchise von James Bond ist ja jetzt vollkommen an Amazon übergangen, also ans Studio MGM und die Broccoli-Familie hat keinen Einfluss mehr drauf. Ich bin ja gespannt und da können wir noch ein bisschen drauf warten und das sollte dann auch unser Ausblick sein, glaube ich. Was passiert mit James Bond in einem Multiverse-Franchise der nächsten Jahre, wenn Amazon richtig versucht, damit Geld zu verdienen? Das wird sehr, sehr spannend, glaube ich.
Mir ist schon relativ klar, was da passieren wird. Also das Erste, was wir sehen werden, ist halt so eine Origin-Story, oder? Also James Bond als Teenager,
genau.
James Bond als Kind, James genau. Bond hier und da. Das wird natürlich, wie nach diesem Marvel- oder diesen Franchise-Prinzipien, wird das dann ausgewalzt, die Schwester von James Bond. Ja, werden wir sicherlich eine ganze Serie zu sehen, also...
Nee, da kommt erst Miss Moneypenny und ihre Geschichte.
Ja, genau. Also das werden wir zweifellos sehen. Ja, schade drum, ne? Aber ja, werden wir beide nicht entscheiden, leider, Markus. Also ich freue mich nicht drauf, aber
hast recht.
Dazu wird es kommen, sehr wahrscheinlich.
Das war's für heute. Trotz aller Anstrengungen von Meta, Apple und Sony und gegen alle Prognosen bevölkern immer noch nicht Menschen mit VR respektive AR-Brillen die Stadtzentren weltweit. Warum ist dies so? Was verhindert die Adoption von Innovationen? Wo müsste das Marketing ansetzen? Die Gaming-Industrie setzte 2024 nahezu 200 Milliarden US-Dollar um. Eine Ursache für diesen Erfolg sind Fan-Communities, die sich rund um einzelne Spiele gebildet haben. Der für Hunderte von Millionen entwickelte letzte Ableger des seit 2007 im Markt befindlichen Blockbusters Assassin's Creed namens Shadow enttäuschte die Erwartungen der riesigen und gut organisierten Fan-Community im großen Stil. Ein Aufschrei der tiefen Enttäuschung flutete sämtliche Fanforen und Social-Media-Kanäle. Wie müssen Unternehmen im Marketing mit Fans und Communities zusammenarbeiten? Wann macht Co-Creation Sinn und wann nicht? Ist Kundenbeteiligung das Ende der Kreativität? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als Daniel und Markus, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören. Der St. Galler Marketing.